Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen die Struktur, damit es überhaupt passiert. Und wir brauchen die Story, damit sich noch mehr Frauen dazu befähigt fühlen, in Führungspositionen und so weiter zu kommen. Und dass auch das Thema Vereinbarkeit und gelebte Vereinbarkeit als Vorbilder zu sehen. Ne? Ich finde diesen Spruch, you can only be what you can see, den finde ich so toll. Weil es ja doch wirklich so ist, dass man anhand von Vorbildern teilweise erst realisiert, welche Möglichkeiten man hat. Und deswegen glaube ich einfach, brauchen wir beides.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk, der sich heute einem Thema ganz explizit hinwendet. Und zwar, ich sag nur zwei Zahlen oder besser gesagt vier Zahlen. 50-50. Das ist unser Thema und wir machen hier nicht etwa halbe-halbe zwischen meiner Gesprächspartnerin und mir, sondern wir schauen hin, was paritätische Repräsentanz, um es mal ganz hochgestochen auszudrücken, zu bedeuten hat. Wir reden heute über Vereinbarkeit, über Diversity und wir reden natürlich mit jemand oder ich rede heute mit jemand, die das Thema sehr prominent vorantreibt. Ich darf Isabel Gard heute hier begrüßen bei Good Work und ich korrigiere mich, sie begrüßt eigentlich mich, denn wir sitzen hier bei OMR in Hamburg und ich sage, toll, liebe Isa, dass du mich eingeladen hast, dich hier zu interviewen.
Ja, schön, dass du hier bei uns bist und ich freue mich total auf unser Gespräch.
Ja, wir haben jetzt so ein paar Verknüpfungspunkte auch jenseits von inhaltlichen Themen, das kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, aber erstmal starten wir mit der Frage. Das ist die einzige geskriptete Frage bei Good Work, nämlich Isabel, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Es ist der erste Tag nach meinem Urlaub und wir sind gestern wieder nach Hamburg gekommen und deswegen das erste Mal wieder Alltag. Der Kleine geht in die Kita und ich bin eigentlich gut zur Arbeit gekommen, relativ entspannt heute bisher.
Ja, und wie viel 50-50 war da in der Vorbereitung, in der Care-Arbeit heute Morgen zwischen dir und deinem Partner, Mann?
Wir sind tatsächlich wirklich sehr gut 50-50 aufgeteilt. Ich bringe den Kleinen montags immer zur Kita und mein Mann holt ihn ab und kümmert sich dann jetzt, bis ich nach Hause komme, um ihn. Und dann geht's 50-50 weiter. Einer kocht das Essen, der andere bringt ihn ins Bett.
Habt ihr wirklich auch so ein, also es gibt ja einmal so ein gefühltes 50-50 und ich meine, ja, die Lebenserfahrung zeigt, das lässt sich nicht immer genau so herstellen. Das ist auch nicht der Punkt. Aber habt ihr auch so ein richtig elaboriertes Modell, wie ihr das wuppt mit der Vereinbarkeit zwischen euch beiden?
Ja, wir haben so unser Modell gefunden, würde ich sagen, dass wir uns an den Wochentagen gerade was so zur Kita bringen und abholen, einfach abwechseln, dass wir arbeiten beide 40 Stunden und zum Beispiel heute bringe ich ihn hin, arbeite dann bis Open End. Mein Mann fängt früher an zu arbeiten und holt ihn dann von der Kita ab. Und ansonsten sind es natürlich so diese klassischen Themen, wo ich natürlich hier und da mal mehr an die eine oder andere Sache denke. Ich glaube, das ist einfach in uns Frauen drin und wir können das so schnell nicht ablegen. Ich hoffe, das ändert sich auch in den nächsten Generationen. Aber gleichzeitig bin ich natürlich beruflich viel, viel mehr unterwegs, wo mein Mann dann den Kleinen hat und supportet. Von daher kommen wir da auf die 50-50, würde ich sagen. Aber natürlich macht der eine mal mehr, mal mache ich mehr. Und ja, so kommen wir auf 50-50 am Ende. Und es ist natürlich je nach Lebensphase abhängig, was gerade mehr gebraucht wird.
Ja, klar. Das, was du ansprichst, ist ja der berühmte Mental Load. Also es geht ja nicht nur um die faktische Tätigkeit, also wirklich das Doing, sondern es geht ja auch um das Thinking, also wie viel kümmere ich mich, wie viel denke ich nach, welches Geburtstagsgeschenk muss noch besorgt werden, ist der Zettel für den Schwimmunterricht ausgefüllt etc. pp. Und das war jetzt nur das Thema Kinder. Wir fangen mal vorne an, dazu gehört eine ordentliche Vorstellung, die habe ich mir ein bisschen gespart, weil ich davon ausgehe, Isa, dass die meisten dich kennen, aber der guten Form halber, ich hol's mal nach. Du bist Co-Geschäftsführerin bei OMR, hast Medienmanagement studiert und auch Informatik. Also wahrscheinlich, mutmaßlich, bist du es gewohnt, nicht in einem paritätischen Umfeld
groß geworden. Ja, das kann man so sagen.
Erzähl, wie viele Frauen waren da neben dir auf wie vielen Männern?
Tatsächlich habe ich ein duales Studium in Informatik gemacht. Deswegen war da, glaube ich, der Frauenanteil ein bisschen höher als jetzt in einem klassischen Informatikstudiengang an einer, ich sag's mal in Anführungszeichen, normalen Uni. Wir waren 5 Frauen und 25 Männer. Also noch für Informatik okay.
Ganz okay. Ja. Okay, was würdest du sagen, wie hat sich das verändert? Weil so, ich meine, hast du in der Branche noch sehr viel Einblicke? Also wie ist das heute? Hat sich das schon etwas verändert, auch so gerade in diesen ganzen MINT-Fächern?
Ja, es wird ein bisschen besser, aber das bisschen sind immer so 1-2%. Also es ist echt ein langsamer Fortschritt. Aber wenn ich jetzt so ich habe bei Hewlett Packard studiert und da hat man natürlich noch so seine Leute, die man kennt und kennt auch die Studiengänge und da ist es tatsächlich teilweise 50-50, was ich ganz schön finde. Mhm. Das heißt so, wenn ich auf diesen dualen Studiengang gucke, dann verändert sich da was, aber das ist auch natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt irgendwie an der TU München Informatik studiert. Mhm.
Genau, da ist es, glaube ich, noch. Du hast ja dann auch noch mal eine Schleife gemacht im Prinzip Richtung Management, also Medienmanagement. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, das schloss sich an oder war es andersrum?
Genau, das war Informatik war der Bachelor und Medienmanagement der Master an der Hamburg Media School, wo ich dann auch Philipp kennengelernt habe und hier in den OMR-Kosmos eingestiegen bin.
Und hat er dich gleich, zack, hat gesagt, du fängst hier an, du musst hierher kommen, hat er sich gleich in die Bresche geschlagen für dich oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, tatsächlich habe ich bei Metrigo angefangen als Werkstudentin der Firma vor OMR, die Philipp, Christian und Tobi gegründet haben. Und da war tatsächlich noch Christian Müller, der ja auch Mitgründer von OMR ist, mein Chef. Und ja, so kam eins zum anderen. Ich habe bei Metrigo als Werkstudentin gearbeitet und OMR gab es da schon. Das waren aber so 3-4 Leute. Und ich habe da immer ausgeholfen, wenn dann Konferenz war, damals noch im König der Löwen. Und habe damals dann noch die Wartelisten in Excel gepflegt. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Isa, du sagst das so. Was meinst du, wie viele Unternehmen noch so geführt werden?
Ja, klar. Oder? Nee, ich meine, bei der Größe, die wir jetzt haben, kann man sich nicht mehr vorstellen.
Bei eurem Unternehmen ist das nicht mehr vorstellbar, in der Tat. Ja.
Aber immer, wenn jemand abgesagt hat, habe ich dann der nächsten Person auf der Warteliste geschrieben, dass sie nachrücken kann, weil im König der Löwen waren eben nur 2000 Plätze und mehr durften wir nicht einladen. Ja. Und nachdem ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich noch den ersten Instagram-Report für OMR geschrieben, habe dann aber noch einen kleinen Abstecher in die M&A-Welt gemacht und bin dann 2017 zurückgekommen zu OMR und habe hier Marketing und Tech aufgebaut.
Ja, also dann ging es auch, hat es dich dann auch richtig da reingezogen. Was hat dich so gecatcht? Also erstmal bleiben wir erstmal bei OMR, weil wir sind jetzt noch nicht unbedingt beim Thema 50-50, aber zumindest sehr viele Männer, okay, wir verstehen, das war es so ein Stück weit gewohnt. Was hat dich so, was war diese Magie, die dich hier reingezogen hat?
Zu OMR selbst.
Ja.
Ich fand es von Anfang an cool, auch als ich noch bei Metrigo war, Events zu organisieren und auch diese Magie, die OMR hatte, weil die gab es aus meiner Sicht von Anfang an. Ich weiß noch, als ich mich für die Hamburg Media School beworben habe und den Trailer von OMR 12 oder 13 gesehen habe, also es ist wirklich schon lange her, fand ich schon alleine diesen Trailer so toll und die Themen, die dort vermittelt wurden und dass Jan Delay auf der Bühne stand und dass das alles so verbunden wurde, weil das kannte ich aus der Welt, in der ich davor war, einfach überhaupt nicht. Und so bin ich dann aber auch irgendwie da reingestolpert und habe immer mitorganisiert und Sachen gemacht von irgendwie, das Auto muss weggefahren werden, nimm den Schlüssel und hol das und das noch ab, während du das wegbringst. Und dieses Hands-on hat mir von Anfang an gefallen. Also einfach machen, ohne zu viel zu hinterfragen und auch zu gucken, was sind denn eigentlich die Standards in der Eventbranche. Das haben wir ja ganz oft so über Bord geworfen und haben einfach gemacht, weil wir uns auch ganz oft nicht so richtig damit auskannten. Und da dann auch dann das ein oder andere, was Standard war, in Frage gestellt haben, beziehungsweise wir wussten es nicht und haben es dann einfach anders gemacht. Und das fand ich von Anfang an toll, dass es nicht so dieses war, wir müssen das aber abhaken, das ist die To-Do-Liste und so macht man das eben.
So macht man ein Event nach Lehrbuch, ja.
Und das hat mich von Anfang an gecatcht. Und da waren, ja, als ich angefangen habe, noch sehr viele Leute dabei, die auch sehr juniorig waren. Ich meine, am Ende sind die alle fast noch hier. Und wir sind mit dem Unternehmen gewachsen. Und das war so das, was ich von Anfang an, dieses Gefühl, das fand ich so toll und das habe ich noch nirgendwo anders erlebt. Und 2017 rief mich Philipp dann an und meinte, hier, ich glaube, ich habe jetzt eine Position für dich, weil ich 2015, als ich fertig war, noch gesagt habe, das ist mir zu klein, es gibt weder Tech noch Marketing, das sind die Themen, auf die ich mich fokussieren will. Und dann fragt er mich, ob ich beide Teams aufbauen will und dann habe ich ja gesagt und jetzt sitzen wir noch immer hier.
Und dann hast du deinen Job quasi, wie sagt man so schön, selbst gecraftet. Ja. Ein Stück weit dir selbst die Spielregeln und das Spielfeld, sagen wir mal so, das Spielfeld selbst erschlossen und gestaltet. Und seit wann bist du jetzt in der Unternehmensführung mit drin? Der
Geschäftsführung? Seit 2021.
Okay, ja, das ging ja dann relativ flott. Und dann gab es irgendwann einen Moment, wo du sagst, Moment mal, zähl mal die Köpfe, wie viel davon gehören einem Mann, wie viel gehören davon einer Frau? Und überhaupt, wenn ich mich mal umgucke, ich glaube, wir müssen hier was ändern. Also dann kam dieser Gedanke 50-50. Gab es so einen Moment oder war das so ein schleichender Prozess, dass du sagst, da muss ich was ändern? Nicht nur vielleicht hier in unserem Unternehmen, sondern generell?
Das war eher ein schleichender Prozess. Das basierte so auf drei Themen. Einmal natürlich meine Vergangenheit in der Tech-Branche, wo ich natürlich noch sehr jung war und mit Anfang 20 stellt man ja auch so Kommentare und so weiter nicht so in Frage. Da war es vor 16 Jahren ja auch alles noch so ein bisschen anders. Und da habe ich im Nachhinein doch immer mal wieder gemerkt, dass das alles gar nicht so cool war, was mir da gesagt wurde und dass ich ganz oft für die Sekretärin gehalten wurde oder einer, der dann gesagt hat, hier, wir organisieren einen Messestand, da steht ein Auto, da können Sie sich dann ja drauf rekeln.
Wow.
Und all solche Themen. Das war so der erste Punkt. Dann natürlich auch Statistiken. Ne? Die Albright-Stiftung bringt ja immer den jährlichen Report raus. Und da merkte man schon schnell, dass wir als Deutschland hinterherhinken. Und wenn man nach Skandinavien schaut, dann ist da ja einfach sehr viel mehr Gleichberechtigung. Und da wird sehr viel mehr ins Rollen gebracht, auch von der Politik, von der Wirtschaft. Und es ist eher angesehen, früh, in Anführungszeichen, aus dem Unternehmen zu verschwinden und die Kinder abzuholen. Und man wird komisch angeschaut, wenn man das nicht tut. Und wenn man da noch bis 19 Uhr sitzt, was bei uns ja eigentlich eher so, da ist das Gegenteil der Fall. Und dann natürlich auch nicht bei OMR selbst in der Firma, sondern eher auf dem Festival und in den Podcasts, dass ich doch immer wieder gesehen habe, da sind viel, viel mehr Männer auf der Bühne, kaum Frauen, viel, viel mehr Männer im Podcast. Das hat sich leider bislang immer noch nicht so 100% geändert, aber wir sind dran. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Und da haben wir sehr viel gesprochen, sind sehr viel in Austausch gegangen. Und da ist es tatsächlich gerade so 2017, 18, 19 noch so gewesen, dass die Gründerinnen immer ihre Mitgründer vorgeschickt haben, weil sie nicht so gerne auf so großen Bühnen stehen wollten. Und dass viele Frauen auch gesagt haben, sie fühlen sich auf diesen Bühnen nicht wohl. Und dann haben wir versucht, tiefer reinzugehen und haben gefragt, was können wir denn tun, damit ihr euch dort wohlfühlt, anstatt einer großen Keynote vor 4.000, 5.000 Leuten, dass man dann eher eine Panel-Situation schafft oder ein Interview, wo man die Fragen im Vorhinein schickt und wo man nicht alleine auf der Bühne steht. Und das hat schon so ein bisschen was ins Rollen gebracht, aber am Ende hat Corona auch ganz viel bewegt, weil sich da viel mehr Frauen gerade auch auf LinkedIn positioniert haben und scheinbar viel mehr noch gewohnt waren, dadurch dann auch eine Stimme zu finden, sich selbst zu positionieren und sich selbst auch in den Ring zu schmeißen für die großen Bühnen. Und deswegen haben wir seit 22, seitdem das erste Festival nach Corona wieder stattfand, gar nicht mehr so dieses Problem, dass wir kein 50-50 mehr auf den Bühnen haben oder dass Frauen nicht mehr wollen. Aber das waren so die ersten Beweggründe 2018, als wir 50-50 gegründet haben.
Das ist, und ich gehe da noch mal ein bisschen tiefer rein, weil es ist ja eine Sache, was auf einer Bühne stattfindet. Und ich meine, gut, ihr seid nun mal eine wahnsinnig große Bühne und er bietet sehr große Bühnen.
Ja, du stehst halt nicht erstmal vor 50 oder 100 Leuten, sondern immer gleich vor Tausenden.
Genau.
Ne?
Nur, ich sag mal, es ist ja eine Sache, wie kuratieren wir unsere Bühnen? Und dahinter könnte ja die Annahme stecken, wenn wir es hier schaffen, mehr Repräsentanz zu erzeugen oder zu gewährleisten, wird es ja auch eine Wirkung haben in die Unternehmen rein. War das ein Gedanke, der dich interessiert hat oder ging dein, ich sage jetzt mal einfach, dein Gestaltungshorizont erstmal nur darum, ich möchte, dass auf der Bühne auch eine Gleichverteilung oder annähernde Gleichverteilung
Im
ist.
Im ersten Schritt ging es erstmal um die Bühnen. Um ehrlich zu sein, habe ich da noch gar nicht so weit gedacht, was das alles für Auswirkungen haben könnte, weil ich da in meiner, sag ich mal, Diversity- und Gleichberechtigungsreise noch ganz am Anfang stand. Ich hatte auch jetzt keine große Ahnung und war da null Expertin. Das haben wir auch von Anfang an bei 50-50 gesagt, dass wir nicht die ExpertInnen sind, die da mit erhobenem Zeigefinger stehen und sagen, ihr macht alle alles falsch, weil wir selbst als OMR einfach überhaupt noch nicht am
Ja, da ist es wieder dieses Prinzip, ja, start before you're ready und einfach mal so diese Beobachtung und es hat sich ja eine enorm draus entwickelt, aber bevor wir da mal hingehen nochmal, also das heißt, es war jetzt erstmal so diese Idee zu sagen, wir müssen es doch hinkriegen, da sind so viele coole Frauen da draußen, die eine coole Geschichte haben. Und die müssen wir ein Stück weit unterstützen, beflügeln, ermuntern, auch ihre Geschichte zu teilen.
Genau.
Ja. Was ich auch interessant fand, was du zu Corona gesagt hast, ich habe gesehen, ihr hattet ja auch im Podcast Jutta Almdinger, die sprach ja von der Retraditionalisierung. Also im Real Life, wenn wir das jetzt mal wieder so differenzieren wollen, was passiert auf der Bühne, was passiert in den Unternehmen und erst recht, was passiert in den Familien, hat man ja eher einen Backlash beobachten können. Ich finde spannend, dass du sagst, dass Corona da ein Hebel war für viele, also zumindest auf digitalen Plattformen sichtbarer zu werden. Kannst du dir das erklären?
Ich glaube, viele hatten da mehr Zeit dann auch. Ne? Ich meine, Content zu schreiben ist Arbeit. Alle, die das machen, wissen das. Und LinkedIn ist da gerade erst so als Personal Branding Tool ins Rollen gekommen. Ich weiß, dass ich 2020 erst Philips Profil mit aufgebaut habe und dann meins. Und da gab es echt noch wenig Leute, die auf LinkedIn gepostet haben. Da war Lea Sophie Kramer, die da auch mit einer der ersten war. Aber so wie das heute ist, war es damals auf gar keinen Fall. Und ich glaube, da haben viele da eine Chance gesehen, sich zu positionieren. Und gerade auch in dem Personal Branding und Influencer-Bereich ist es einfach so, dass da viel mehr Frauen am Start sind als Männer. Und ich glaube, das war so die eine Chance, die viele genutzt haben, sich da als Personal Brand zu etablieren und auch zu zeigen, was habe ich als Gründerin oder als Unternehmerin geschafft und da dann auch wieder den Link zum Unternehmen herzustellen, weil es einfach auch ein sehr günstiges Marketing-Tool ist am Ende.
Ja, und ich sag mal, deswegen kann das nachvollziehen, deine Beobachtung, denn wir waren ja dann auch erstmal auf dieses Remote und digital komplett zurückgeworfen. Das war ja eigentlich der einzige Kanal, sich irgendwie auch wirklich nach außen sichtbar zu äußern und dass das vielleicht die Hürde dann an der Stelle zumindest für Frauen
genau, und es ist ja auch einfach was ganz anderes, digital vor 1000 Leuten zu präsentieren, weil du siehst die Leute in den meisten Fällen nicht, als auf einer Bühne zu stehen und dort vor 1000 Leuten zu sprechen.
Holla, Diwald, wie geht's dir persönlich, wenn du da stehst? Also bist du selbst gerne auf der Bühne?
Ich frage. Inzwischen ja, aber es hat mich auch sehr viel Überwindung gekostet und immer wieder auf die Bühne zu gehen hat natürlich geholfen und inzwischen mache ich das sehr gerne und inzwischen fällt es mir auch überhaupt nicht mehr schwer. Aber ich habe da natürlich auch leicht reden, weil ich bei OMR automatisch immer auf der Bühne bin.
Ob du willst oder nicht, ja, du willst dahin.
Und so wächst man mit seinen Aufgaben, ne?
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Es gab eine Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, da war Diversity das große Thema in den Unternehmen und der Wind hat sich leider, muss man sagen, ein bisschen gedreht. Viele große Unternehmen überdenken ihre Programme aus Gründen. Die R&V gehört nicht dazu. Die R&V Versicherung ist unser heutiger Werbepartner und sie leben Diversität. Nicht nur im Rahmen dessen, was sie an Programmen starten, sondern auch ganz faktisch und praktisch. Denn Diversität, das kommt ja auch hier in unserer Folge immer wieder zur Sprache, ist ja viel mehr als nur die Frage, wie viele Frauen arbeiten in Führungspositionen. Es gibt verschiedene Kriterien, ihr kennt alle die Charta der Vielfalt. Es geht um soziale Herkunft, es geht um sexuelle Orientierung, es geht um Migrationshintergrund. All das ist zu berücksichtigen, wenn wir von echter Vielfalt reden. Und da legt R&V einen ganz, ganz großen Wert drauf. Denn ihnen ist klar, dass diverse Teams, Vielfalt, Multiperspektivität ein echter Garant ist für gute Ergebnislage. Und wie wichtig das Thema der R&V-Versicherung ist, sieht man unter anderem daran, dass sie einen eigenen Diversity Council eingerichtet haben, also eine Hierarchie- und ressortübergreifende Institution, die die verschiedenen Initiativen rund um Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion bei der R&V koordiniert und damit das Thema ganz aktiv vorantreibt. Und insofern, wenn ihr euch also interessiert, R&V euch mal als potenziellen Arbeitgeber anzuschauen und ihr das Thema Diversität genauso wichtig findet wie R&V, dann schaut doch gerne mal unter www.jobs.ruv.de. Dort sind alle offenen Stellen verzeichnet. Die Adresse findet ihr natürlich in den Shownotes und jetzt geht's auch schon weiter mit unserer schönen Folge zum Thema 50-50. Vielleicht können wir einen ganz kleinen Schritt zur Seite machen und da mal ganz kurz verweilen, weil uns hören ja bestimmt auch viele Menschen zu, die auch mal vor der Aufgabe stehen, auf der Bühne zu stehen, und würdest du sagen, ist es nur die Übung? Also das ist sicherlich ein wichtiger Faktor, aber gibt es noch irgendwie vielleicht so einen kleinen Trick, den du mal teilen willst, oder was hat dir geholfen, wirklich da auch mehr Souveränität zu erlangen?
Ja. Also mir hat das total geholfen, gefestigter in meinen Themen zu werden, und das wirst du ja automatisch, umso mehr du darüber sprichst, und auch gerade so Podcasts sind, finde ich, eine gute Übung, sich so Phrasen zurechtzulegen, Sachen immer wieder zu erzählen. Das hat mir total geholfen, auch laut mir die Sachen vorzusagen, weil klar, im Kopf hört sich das immer gut und einfach an, aber sobald man einmal laut das übt, was man auch auf der Bühne sagen möchte, da merkt man so, oh, da kommt man doch immer mal ins Haspeln, oder der Satz hört sich laut ausgesprochen gar nicht so flüssig an, wie ich ihn im Kopf habe.
Ich dachte.
Ja, genau. Das hat mir total geholfen. Und am Ende aber auch mir nur Stichpunkte zurechtzulegen und gar nicht so ganze Sätze, sodass ich da einfach mehr freestylen kann und man auch gar nicht merkt, wenn ich mal was vergessen habe oder so. Das kam aber auch mit der Zeit, würde ich sagen, dass ich da so entspannt war, dass mir so ein paar Stichpunkte geholfen haben und ich dann auf die Bühne gehe und versuche, die Message zu transportieren und nicht Satz für Satz das, was ich mir da zurechtgelegt habe.
Ja, und also an der Stelle vielleicht nochmal, wenn Menschen das jetzt hören, ich sehe das exakt wie du, weil diese reingeskripten Dinge, ja, das fängt beim Podcast an. Ja, es gibt einen Grund, warum ich mir keine Fragen skripte, weil, Achtung, man würde es merken. Das möchte niemand hören. Ja, weil sonst entsteht ja der Eindruck, was machen wir hier? Ein Theaterstück aufführen?
Na.
Ja, ist es eine schauspielerische Leistung oder ist es ein Expertentum? In deinem Fall, wenn du auf der Bühne stehst, wo du deine Erfahrung, dein Erfahrungswissen, dein praktisches, theoretisches Wissen teilen möchtest. Ja, sehr gut. Also das heißt, ihr habt dann angefangen, wirklich dieses, oder exakt, du hast angefangen, das Thema wirklich aktiv zu treiben. Was waren so die ersten Schritte? War es wirklich die Bühne, die 50-50 Stage, oder kriegt die Chronologie nicht so, habe ich nicht so ganz auf dem Schirm, oder gleich euer Podcast?
Nee, 2018 haben wir uns für das Thema entschieden und haben gesagt, wir testen das 2019 auf dem OMR-Festival einmal in einem Masterclass-Raum. Das sind so Räume von 200 Personen. Da können wir schauen, passt unsere Zielgruppe überhaupt zu dem Thema? Damals war das Thema ja auch noch nicht so omnipräsent, dass man sagen konnte, okay, Leute, die zum OMR-Festival gehen, interessieren sich auch auf jeden Fall für Diversity, für Gleichberechtigung und Co. Und vor diesem Masterclass-Raum warteten dann noch mehrere hundert Leute, und dann haben wir gemerkt, okay, Proof of Concept, das passt. Wir machen das 2020 nochmal größer auf einer eigenen Bühne. Dann kam natürlich Corona. Wir hatten 2020 kein Festival. Und dann haben wir überlegt, wie können wir dieses Thema denn auch überhaupt 365 Tage im Jahr denken und nicht nur zwei. Weil am Ende ist das Thema so wichtig, dass wir nicht nur zwei Tage im Jahr darüber sprechen wollen, wenn wir eine eigene Bühne auf dem Festival haben. Wir wollen noch viel mehr Leute damit erreichen. Und ich habe es eben schon gesagt, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht die mit dem erhobenen Zeigefinger sein, sondern wir wollen die sein, die ihre Community mitnehmen auf eine Lernreise, die wir selbst gerade noch hinlegen, weil wir selbst einfach noch gar keine Expertinnen waren 2018. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus, weil man sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir starten den Podcast. Das war dann 2021, sind wir mit den ersten Folgen dann rausgegangen.
Mit einer Kollegin zusammen.
Genau, mit Kira zusammen habe ich das gemacht. Die arbeitet inzwischen nicht mehr bei OMR, deswegen haben wir den Podcast auch gerade pausiert und sind am Gucken, wie wir weitermachen. Und wahrscheinlich wird bald was Neues kommen.
Oh, wow.
Und haben dann auch noch überlegt, okay, was können wir neben dem Podcast noch machen? Und dann, ich glaube, den Podcast haben wir im März gelauncht. Im November 21 haben wir dann auch unseren Newsletter gestartet, der inzwischen so unser Herzensprojekt ist. Da kriegen wir so viel tolles Feedback drauf, wo uns auch Leute, die alleine irgendwie Diversity in Unternehmen machen, zurückschreiben und sagen, der Newsletter gibt ihnen so viel und sie wissen, sie müssen weitermachen und hartnäckig sein. Und das, finde ich, ist immer schön, dass man da auch dieses Feedback bekommt, dass die Arbeit, die wir machen, anderen Leuten hilft, weil dafür machen wir es ja am Ende. Und auch begleitend haben wir dann Community-Events gemacht, unsere Social-Kanäle, und dann ab 22 die eigene Stage auf dem Festival. Die haben wir 22, 23, 24 gemacht. Und dieses Jahr haben wir das erste Mal gesagt, wir machen keine 50-50-Stage mehr. Das Thema ist so wichtig, wir wollen das auf die großen Bühnen integrieren.
Das fand ich auch eine spannende Argumentationskette. Man könnte ja auch sagen, ach, guck mal, jetzt haben sie das Thema so ein bisschen zu den Akten gelegt. Aber die Überlegung ist genau andersrum.
Genau.
Es ist so groß. Vielleicht magst du da noch ein, zwei Sätze zu ausführen.
Ja, das war auch meine erste Sorge, die du ansprichst, dass wenn wir sagen, wir machen keine eigene Stage mehr dafür, dass dann gesagt wird, ach, jetzt macht ihr auch eine Antidiversitätstrend wie in den USA, ihr seht das Thema nicht mehr ihr als wichtig ein. An, ne? Ihr knickt ein. Aber eigentlich war das von Anfang an das Ziel. Ich meine, unser Ziel ist es als 50-50, dass wir nicht mehr gebraucht werden, dass das Thema irgendwann so selbstverständlich ist, dass wir nicht mehr explizit darüber sprechen müssen. Und diese Bühne war am Anfang ein Ort, um diese Themen zu platzieren und auch zu schauen, gibt es überhaupt genügend Leute auf dem Festival, die sich dafür interessieren. Die 50-50-Stage hatte immer eine Kapazität von so 1500 Plätzen und die war eigentlich durchgehend voll. Natürlich gab es Vorträge, die viel, viel voller waren und welche, wo weniger los war, das ist ja immer so. Aber das war für uns so der Beweis, dass diese Bühne ihre Berechtigung hat und dass auch die Themen ihre Berechtigung haben. Aber es gab auch immer die Kritik, dass die Bühne in der letzten Ecke des Festivals ist. Mhm. Das hatte Platzgründe, weil wir nirgendwo anders eine Bühne bauen konnten. Und dass wir mit diesen Themen nur die Leute erreichen, die sich sowieso auf den Weg machen.
Preach to the converted.
Ja, eben. Und wir haben gesagt, okay, wie können wir noch mehr Leute erreichen, indem wir diese Themen in unsere anderen Themen so einweben und als natürlichen Bestandteil des großen Programms stattfinden lassen. Und das haben wir dieses Jahr probiert. Und meine größte Sorge war natürlich, dass dann auf einmal eine Halle, die nicht nur 1500 Leute fasst, sondern 5.000 bis 7.000 Leute leer ist, weil sich keiner für diese Themen interessiert. Aber das war natürlich totaler Quatsch. Und die Hallen waren trotzdem super gerammelt voll. Gerade auch, du hast es eben schon gesagt, Lena Rogel und Co., die haben alle so abgeliefert.
Alles abgeräumt.
Ja, und die Redaktion hinter den Bühnen haben gesagt, sie hatten noch nie so viele Vorträge, wo zwischendurch geklatscht wurde. Mhm. Und das war für uns natürlich die Bestätigung, dass diese Themen auf die großen Bühnen müssen und wir da keine eigene Stage für bauen müssen.
Mhm. Ja, das finde ich. Und ein Stück weiter kommen wir vielleicht später auch nochmal im Gespräch zu. Es ist ja alle diese Strukturdinge, ja, auch eine Quote. Ich teile jetzt mal meine Meinung. Ich glaube, wir kommen ohne die nicht aus, nur im Zielbild wollen wir das ja möglichst nicht mehr haben.
Ja, und ich meine, das sind ja alles Themen, die sind Mittel zum Zweck, genau, dass wir eben Leute in Frauen in Führungspositionen haben und ohne die Quote hätten wir sie nicht, aber Ziel ist ja, dass wir irgendwann keine Quote mehr brauchen und es so selbstverständlich ist, dass wir 50-50 beziehungsweise im besten Fall ein divers besetztes Führungsboard haben, dass wir gar keine Quoten mehr brauchen. Mhm.
Ja, natürlich. Integral gefällt mir total gut, das Thema integral zu denken. Inwieweit habt ihr auch Sorge oder auch faktisch ist es auch schon eingetroffen, dass euch so ein Stück weit auch angelassen wird, ja, das ist bei euch eine Marketing-Story, ihr setzt euch da drauf, weil es jetzt gerade ein bisschen hip ist und kaum kommt aus USA der Gegenwind, sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Und also generell, dass euch unterstellt wird, es eine reine Marketing-Strategie, ist dir der Vorwurf begegnet oder... Wenn ja, wie gehst du damit um? Also könnte ja sein, nicht meine Position, aber könnte eine Position sein. Ja.
Generell ist es uns noch nicht begegnet, was wir natürlich immer mal wieder gespiegelt bekommen, auch eher aus der linkeren Ecke, auch von den sehr kritischen FeministInnen, würde ich sagen, dass es alles White Feminism ist. Ja. Ich weiß nicht, ob der Trend allgemein bekannt ist, ne, dass man das nur macht, um wieder weißen Frauen eine Bühne zu geben. Da achten wir eigentlich sehr drauf, dass wir nicht nur weiße Frauen auf der Stage haben, dass wir ein divers besetztes Panel haben oder auch insgesamt alle Vorträge divers besetzt sind. Aber ich glaube, gerade bei diesem Thema kann man nie alles richtig machen. Mhm. Und es wird immer Leute geben, die da noch Kritikpunkte haben. Und wir versuchen, unser Bestes zu geben. Und ich meine, was wäre die Alternative, dass wir die Themen nicht auf dem Festival haben? Und die gibt es aus meiner Sicht nicht.
Ja, absolut. Ich bringe das ja auch nicht rein, um meine eigene persönliche Meinung hier einzubringen, sondern einfach zu überlegen, was könnten so für Kritikpunkte sein? Und der eine Kritikpunkt ist, und ein bisschen geht das auch, was Luisa Neubauer, du erinnerst dich an die fulminante Diskussion mit Philipp, wo sie auch sagte, du willst nur den Marketing-Trick verstehen. Also das kann ja mal so ein bisschen reinkommen oder schwingen, dass man sagt, geht es um eine Dynamik? Ja, also geht es um eine Steuerung von Aufmerksamkeiten oder geht es wirklich um die Sache? Und wie ich dich verstanden habe, ist es natürlich auch das zu nutzen, die Aufmerksamkeit, die ihr nun mal erzeugt, um ein Thema voranzutreiben.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn es uns nicht um die Sache ginge, dann würden wir andere Themen nutzen, die viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekämen.
Einfacher, sagen wir mal so, deutlich einfacher. Ich habe verstanden, 50-50 ist eine Chiffre, also es ist quasi ein Bild, was ihr verwendet, um diese paritätische Besetzung, wie wir es ja eingangs auch gesagt haben, zu versinnbildlichen, nicht meinend, dass es genau exakt so bei 51-49, oh, wir haben ein Problem, sondern als Zielbild. Und es geht, wie du auch jetzt schon angedeutet hast, ja nicht mehr, längst nicht mehr nur um das Gender-Thema, oder?
Ja, nein, es geht um so viel mehr. Wir haben am Anfang natürlich sehr in Gender gedacht, aber auch sehr schnell gemerkt, dass es da so viel mehr gibt und so viel mehr Diversitätsdimensionen. Und du kannst Gender gar nicht exklusiv betrachten, weil die meisten Personen natürlich noch so viel mehr Geschichte haben und du so viel mehr Geschichten auch erzählen willst auf dem Festival, auf der Bühne, im Podcast, im Newsletter, dass wir uns schon lange von nur 50-50 Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau verabschiedet haben. Wir haben auch gerade die letzten Monate überlegt, ob wir uns umbenennen müssen, haben das aber ad acta gelegt, weil da so viel mehr natürlich noch dranhängt. Und auch gerade durch den Antidiversitätskurs in den USA haben es auch Frauen nicht wieder viel einfacher. Und ich habe das Gefühl, es ist eher ein Step back als ein Step forward.
Auf jeden Fall.
Deswegen haben wir gesagt, wir belassen es erstmal dabei, weil es natürlich auch jetzt gelernt ist. Und wir versuchen es eher durch Slogans und die Geschichten, die wir erzählen, zu transportieren, dass es natürlich noch um viel, viel mehr geht.
Ich komme noch mal kurz auf den Podcast. Ja. Interessiert mich nachvollziehbarerweise natürlich. Ihr habt den pausiert, Klammer auf. Das ist ja gern auch mal so das kleine Wort für und dann geht es nicht weiter. Du hast jetzt eben angedeutet, es geht vielleicht oder sehr wahrscheinlich weiter. Was war noch so der Grund? Warum? Also ich habe verstanden, die Kollegin ist nicht mehr bei OMR, aber was gab es noch für Abwägungen in dir zu sagen? Weil ich kann mich erinnern, als wir uns getroffen haben erstmalig, ich glaube, es war auf der Hinterland, oder?
Ja, genau.
Da warst du total in Flammen noch für den Podcast.
Bin ich auch nach wie vor. Mhm. Ne? Es ist aber manchmal, und da kommen ganz oft viele Faktoren dazu, so ein Abwägungsgrund. Ne? Ich habe zwei Teams, die muss ich auch betreuen. Dann Kira ist nach Berlin gezogen. Wir wollen die Gäste aber gerne vor Ort haben und natürlich vor Ort interviewen. Das ist einfach viel schöner für die Dynamik. Ja. Das kennst du sicher auch, als wenn man remote ist und dann sind noch zwei Leute remote und du sitzt alleine hier. Und dann kamen auch noch so Kapazitätsgründe dazu. Ne? Kira hat einen Vollzeitjob woanders. Ich habe ein kleines Kind. Dann kannst du auch nicht mehr so easy abends aufnehmen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal einen Cut und pausieren das Ganze. Dazu kam natürlich aber auch, dass die ganzen Diversitätsthemen, die wir dort besprochen haben und auch sehr nischig und detailliert besprochen haben, einfach nicht mehr die Hörerschaft hatten, die sie am Anfang hatten. Mhm. Das muss man auch ganz transparent sagen.
Seht ihr insgesamt so eine Rückwärtsentwicklung bei den Reichweitenzahlen bei Podcasts oder würdest du sagen, das war vielleicht jetzt in diesem speziellen Nischenthema der Fall?
Es kommt, glaube ich, immer aufs Format drauf an und du kannst es gar nicht so pauschal sagen. Man merkt aber natürlich, dass umso bekannter und berühmter die Hosts sind, umso besser funktioniert auch meistens ein Podcast. Ja. Mhm.
Und die Gäste auch, oder?
Ja, klar, aber dann hast du so einzelne Folgenausreißer und der Rest performt dümpelt dann wieder nicht mehr so. Und da ist die Frage, was will man am Ende dann?
Und müssen wir auch gar nicht so tun, als ob wir da irgendwie frei von wären. Gehen wir mal wieder zurück auf die Bühne. Wie kuratierst du oder wie kuratiert ihr Frauen, VertreterInnen auf der Bühne? Was sind Kriterien? Wonach schaust du? Was ist das, wo du sagst, das ist für uns so ein typischer oder eine typische 50-50-Kandidatin?
Ja. Wir gehen ganz oft erstmal von den Themen aus. Also das heißt, wir überlegen, welche Themen hatten wir die letzten 4 Jahre und welche Themen wollen wir nächstes Jahr spielen, weil wir natürlich nicht immer dieselben Themen spielen wollen. Und dann schauen wir, wer sind geeignete KandidatInnen und es sind ja nicht nur Frauen, es sind auch Männer und schauen dann natürlich auch, dass wir einen guten Mix haben zwischen reichweitenstarken Personen, weil wir natürlich alle wissen, dass reichweitenstarke Personen auch das Publikum ziehen. Und dass wir dann nach so einer reichweitenstarken Person vielleicht auch mal so einen Newcomer platzieren, die jetzt noch nicht die Crowd mit sich bringt, aber total tolle Sachen zu sagen hat und dann natürlich ihre Crowd dadurch bekommt. Mhm. Und dann schauen wir auch, was sind so Themen, die am besten als Keynote stattfinden und welche sind eher ein Panel-Format. Weil zum Beispiel Magdalena Rogel, wenn wir sie nochmal als Beispiel nehmen, da hatten wir als allererstes das Thema Imposter-Syndrom. Das wurde uns so oft zugeschickt, könnt ihr nicht mal was dazu machen, das betrifft so viele und so weiter. Und da hatte ich einen Beitrag von ihr bei Terra X im Hinterkopf und habe sie dann angeschrieben. Und das sehe ich zum Beispiel als Thema, dass ich nur in der Keynote machen würde oder wenn es hochkommt in einem Interview, aber in einem Panel fände ich es irgendwie seltsam, wenn sich Leute über ihre Imposter-Syndrome
passt überhaupt
nicht. Ja, ja, man hat meistens jetzt nicht die unterschiedlichsten Standpunkte und es wird auch keine kontroverse Diskussion. Das Thema Unterhaltung mit Haltung, wo wir Enisa Amani und andere Creator mit auf einem Panel hatten, finde ich, dagegen ist ein super Panel-Thema, weil man da von eigenen Erfahrungen berichten kann. Eine andere Person kann sagen, ah ja, das ist mir auch so passiert oder bei mir ist es eher so oder ich positioniere mich eher zu diesen Themen und da reagiert die Community so. Und so schauen wir dann, aus welchen Themen wir Panels machen und aus welchen wir Interviews machen und wie wir die zusammensetzen. Mhm. Und da ist es selten, dass wir sagen, wir wollen genau die eine Person auf der Bühne haben, sondern wir schauen eher, welche Personen positionieren sich zu den Themen.
Ja, das ist ganz spannend. Also das heißt, ihr guckt jetzt nicht erstmal so LinkedIn-Follower über 200.000 und mal gucken, worüber redet sie, sondern genau andersrum. Was sind denn Themen, wie gehst du da vor, also zu recherchieren? Das ist ja schon auch, ich kenne das ja auch aus meiner Arbeit, ein Stück weit ein journalistisches Arbeiten.
Ja.
Was sind Themen, Trends, was sind Strömungen, Dynamiken, die gerade so hochblöppen, weil uns hören jetzt vielleicht Menschen zu, die sagen, ja, wie, Vereinbarkeit ist doch schon ein Thema. Gibt es da nochmal Unterthema oder Diversity?
Ja.
Was beobachtest du zum Beispiel gerade aktuell? Was wäre da so ein ganz konkretes Thema oder Themenaspekt nochmal?
Ja, wir machen diese ganze journalistische Arbeit ja schon durch unser Newsletter. Da haben wir unterschiedliche Gruppen, wo wir alle Sachen, die uns auffallen, reinschicken, alle Insta-Posts, Artikel und so weiter. Und das heißt, wir haben das ja schon auf einer wöchentlichen Basis. Und Themen, die jetzt natürlich akut sind, sind das Thema Antidiversität in den USA, aber natürlich auch in Deutschland inzwischen schon. Dann werden vielleicht auch ein paar schon, Scott Galloway hat auch drüber gesprochen am Festival, die Einsamkeitsdebatte rund um Männer, die aus unserer Sicht ein bisschen zu kurz gesprungen ist, weil jetzt sind Männer betroffen, dann reden viele drüber, wären Frauen betroffen, würde das Ganze wahrscheinlich schon ein bisschen anders aussehen. Das ist was wir gerne behandeln wollen würden. Und ja, das Thema Vereinbarkeit ist, glaube ich, eins, das immer akut ist. Worüber wir auch sprechen, ist Frauen in Leadership, ist sowas, was wir immer spannend finden und wo sich viele auch mit identifizieren können. Ne? Wie sieht es als Frau aus? Wie setze ich mich auch vielleicht hier und da einmal durch? Ich meine, ich bin auch mit 3 Männern in der Geschäftsführung und man merkt, es sind einfach unterschiedliche Arten zu führen, was vollkommen berechtigt ist, aber darüber zu sprechen hilft und da auch Insights zu geben und aus Erfahrungen zu berichten, das wollen viele aus dem Publikum am Ende und freuen sich darüber. Und dann sind es dann aber auch immer mal wieder so Themen wie zum Beispiel Imposter oder gendergerechtes Marketing. Wie kann ich inklusive Werbeanzeigen gestalten? Da hat zum Beispiel Toya Diebel drüber gesprochen bei BATS. Und das sind dann immer so diese kleinen Themen, die wir uns rauspicken, die dann aber auch ganz oft entstehen durch, wir haben irgendwo eine coole Werbeanzeige gesehen und gucken, wer steckt überhaupt dahinter. Ist das eine Person, die auch auf der Bühne sprechen könnte?
Also müsste schon so kleine seismografische Veränderungen auch in diesem Themenspektrum beobachten und die dann auch festhalten, auswerten und so weiter, weil ihr seid ja jetzt, glaube ich, schon wir sind jetzt hier Ende August, also das heißt, ihr seid jetzt wahrscheinlich schon dabei, wieder zu kuratieren für nächstes Jahr.
Ja, jetzt sind wir gerade eher an den Themenblöcken. Ne? Was wollen wir für Themen besprechen? Und dann schauen wir, welche Personen passen dazu.
Ich beobachte ja im Moment sehr stark das Altersthema nochmal. Also vielleicht ist das natürlich auch meinem ganz spezifischen Algorithmus geschuldet, aber das ist jetzt auch sehr stark das Thema auch Frauen über 50 diskutiert wird. Ja,
Menopause ist ein großes Thema.
Menopause, Riesenthema. Und also wo auch intersektional gedacht wird, also nicht nur das Frauenthema, sondern auch in Kombination mit anderen. Dann noch in Kombination mit dem Thema, auf der einen Seite reden wir von Fachkräftemangel, auf der anderen Seite sehen wir schwer vermittelbar ab einem gewissen Alter, wir sehen Layoffs und so weiter. Inwieweit sind das Themenfelder, die würden ja jetzt sehr in das Good Work-Feld reinpassen, inwieweit sind das Dinge, die ihr auch beobachtet?
Ja, was wir viel uns auch anschauen, ist so Gender Health Gap, ist ja am Ende das, ne? Wie werden Frauen gesundheitlich beurteilt versus Männer, wo haben Frauen Nachteile und da fängt es ja schon bei Geburt an über, du liegst im Krankenhaus, hast eine Krankheit, wirst eher nach männlichen Standards behandelt als nach weiblichen oder auch Menopause, die einfach null erforscht ist, wo man manchmal so auch denkt, dass einfach die Hälfte der Bevölkerung betroffen und du hast es nicht in deinem
Thema.
Ja, und du hast es nicht in deinem Medizinstudium, wo man manchmal so denkt, Alter, was ist los mit dieser Welt? Und das sind natürlich Themen, die wir uns auch anschauen. Da muss man immer abwägen, welche schaffen es dann auf die Bühne und welche interessieren den Großteil der Menschen und welche packen wir zum Beispiel nur in den Newsletter. Ja, aber was heißt nur in den Newsletter? Den lesen inzwischen auch über 10.000 Leute.
Ich wollte gerade sagen, also ich beobachte ehrlicherweise da so eine kleine Renaissance vom Newsletter, dass also wieder gerade sehr reichweitenstarke Newsletter aufgelegt werden oder beziehungsweise auch unterstützt werden. So nach dem Motto auch, also ich habe die Beobachtung oder die Hypothese, dass sich da auch die Formate natürlich auch ergänzen.
Ja.
Dass du natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse hast auf Seiten der Leserschaft, der Hörerschaft. Und Hand aufs Herz, wie sah es aus im Publikum? 95% Frauen oder?
Ja, es war bei unseren Themen doch häufig so, dass es, würde ich sagen, 85-15% ist. Ja.
Ja.
Leider.
Leider.
Ja, ich hätte gerne mehr Männer da.
Ja. Wäre ja vielleicht auch spannend. Also ich meine, es gab ja jetzt auch so eine ganze Zeit lang so diese Themen, die neue Männlichkeit, ja, das auch unter dem Blick könnte man das ja da diskutieren, wäre ja auch mal spannend.
Ja, genau, über das Thema machen wir uns auch Gedanken. Inwiefern grenzt sie sich ab? Und jetzt gab es auch gerade wieder den Trend, dass viele Männer das nur machen, um systematisch gemocht zu werden.
Auch wieder ein Marketing-Trick an der Stelle. Könnte man unterstellen, natürlich nicht. Jetzt redet ihr da sehr viel drüber, ihr tut viel, ihr macht viel, ihr engagiert euch, ihr stellt eine Bühne bereit mit einer großen Wirkung, hattet den Podcast, der kommt vielleicht auch wieder, Newsletter. Wie sieht's bei OMR aus? Also wenn ich gucke, im Moment 1, 2, 3 Männer, eine Frau in der Geschäftsführung, jetzt wollen wir niemand nach Hause schicken. Was passiert innerhalb von OMR? Also was tut ihr für 50-50, für Diversity, Vereinbarkeit, was sind konkrete Maßnahmen, die ihr selbst als Unternehmen auch einbringt?
Klar, du sagst es schon, man kann nicht so einfach jemanden rauswerfen, nur um eine Quote zu erfüllen. Wir schauen aber, wenn wir neue Positionen besetzen, die vorher männlich besetzt waren, wo wir, sag ich mal, keinen guten Share haben, dass wir die dann weiblich besetzen. Wir haben zum Beispiel auch vor 2 Jahren eine Teamlead-Ebene eingeführt, wo wir total darauf geachtet haben, dass die 50-50 ist. Das ist uns auch gut gelungen. Aber wir haben dieses klassische Problem, umso höher die Ebenen, umso weniger 50-50 haben wir. Und ja, wie gesagt, da schauen wir, wenn wir zum Beispiel eine Head-Off-Runde nachbesetzen, dass wir eben weiblich besetzen, sofern das möglich ist. Man muss natürlich auch schauen, dass es noch unternehmerisch sinnvoll ist. Wenn man da jetzt über ein Jahr sucht, dann irgendwann stellt man natürlich auch einen Mann ein. Ich glaube, das kann jeder, der irgendwie unternehmerisch denkt, auch nachvollziehen. Aber wir schauen da natürlich auch, wie können wir unsere Stellenausschreibungen anpassen. Was wir auch ansonsten machen, ist so dieses Thema Unconscious Bias Workshops. Ne? Wie stellen wir ein? Wie rekrutieren wir? Wie gehen Leads im Team mit unterschiedlichen Persönlichkeiten um? Wir haben auch einen Code of Conduct, wo wir sagen, das sind unsere Prinzipien. Wenn etwas dagegen passiert, sei es irgendwie Diskriminierung, Rassismus und so weiter, ne? Das ist ein mindestens Abmahngrund, wenn nicht sogar mehr. Was machen wir noch? Auf dem Festival haben wir OMR for Impact. Das ist so ein Programm, wo sich Startups bewerben können oder Unternehmen, NGOs, die kein Geld haben für einen Messestand. Das ist ja meistens dann eher schwierig in dem Bereich, denen wir aber eine Plattform geben wollen, die dann mit Tickets ausgestattet werden. Auf der Conference Stage haben dann auch jeden Morgen 2 von diesen Impact-Startups oder Unternehmen ihr Unternehmen einmal gepitcht. Da hast du einfach das größte Publikum mit über 12.000 Personen, die dann einfach nochmal Awareness für solche Themen bekommen. Und da versuchen wir, unsere Plattform auch zu nutzen. Und ansonsten haben wir auch auf dem Festival ein Awareness-Konzept. Das heißt, wenn dir was passiert, dass du Anlaufstellen hast, das bleibt bei der Größe leider nicht aus, das, was passieren kann, ne? Dafür sind es zu viele Menschen inzwischen und haben auch sowas wie Safe Zones, wo du dich zurückziehen kannst. Und im Unternehmen haben wir immer mal wieder Workshops zu den unterschiedlichsten Themen. Wir haben jetzt gerade was zu Allyship gemacht. Wie können auch Männer in unterschiedlichen Situationen für Frauen oder Gruppen einstehen, die eben nicht die Mittel haben, wenn sie diskriminiert werden, wenn sie unterbrochen werden und so weiter, ne? Also so diese klassischen Themen. Und sonst bin ich immer überlegen, wir haben so viel in den letzten Jahren gemacht, dass mir gar nicht immer alle Punkte einfallen.
Das war ja schon mal ein ganz guter Reigen, schöner Blumenstrauß. Du hast eben gesagt, wir sind alle so ein bisschen mit OMR auch erwachsen geworden. Ja. Das biografisch führt das natürlich dann auch zu dem Umstand, dass wahrscheinlich inzwischen auch ein paar Eltern geworden sind oder Mütter. Wie sieht das aus? Also wenn es wirklich um die Hands-on-Vereinbarkeit geht, wie seid ihr da aufgestellt? Also welche Diskussionen erlebt ihr im Kontakt mit euren angehenden Vätern, Müttern und wie wird das dann auch wirklich genutzt, Elternzeit zu nehmen?
Ja, wir versuchen natürlich auch die Männer, die Väter werden, zu pushen, dass sie Elternzeit nehmen. und da finde ich es immer so ganz schön, nicht zu fragen, ob man Elternzeit nimmt, sondern einfach direkt zu fragen, wie lange man dann Elternzeit nehmen will.
Was darf ich eintragen?
Ja, genau. Und was wir natürlich versuchen, und ich habe sehr viele Frauen bei mir im Team, dass ich auch sage, rutscht nicht in diese Teilzeitfalle, sondern versucht so flexibel zu arbeiten wie möglich, dass ihr, mir ist es egal, ob ihr um 7 oder um 8 anfangt und ob ihr dann irgendwie von, wenn das Kind schläft, von 8 bis um 9 nochmal eine Stunde arbeitet, wenn ihr die sowieso arbeitet. Jetzt hatte ich gerade auch zum Beispiel eine im Team, die zurückgekommen ist und 80% gearbeitet hat, aber ganz schnell gemerkt hat, dass sie immer auf ihre 40 Stunden kommt, dann haben wir das auch direkt wieder aufgestockt, weil ich will nicht, dass da jemand unterbezahlt mehr Stunden macht, nur weil sie jetzt Eltern sind.
So. Oder unendliche Unsummen von Überstunden vor sich her schiebt, wie auch immer das ist.
Und die kommen bei uns mit dem Festival sowieso, weil das Saisongeschäft ist halt einfach so, dass wir im März, April viel, viel mehr arbeiten und aber trotzdem ja sonst auf unsere 40 Stunden kommen. Man arbeitet dann ja nicht auf einmal viel, viel weniger, weil ja doch noch genug ansteht. Und deswegen versuchen wir das da zu pushen und auch insgesamt einfach flexibel zu sein, wenn jemand Kinder hat. Ne? Es geht meistens nicht alles so, dass du 8 Stunden am Tag am Laptop sitzt und dann, wenn du die Kinder abholst, gar nichts mehr machst, sondern dass wir schauen, okay, wenn du, zum Beispiel bei mir ist es so, ich arbeite dann an bestimmten Tagen von 8 bis 16 Uhr mit einer Mittagspause und mache dann abends nochmal kurz was.
Mhm. Okay. Also das heißt, ihr versucht es auch hier in euren Strukturen abzubilden, dass flexible Strukturen, ist ja auch ein Good Work-Prinzip, dass die ermöglicht werden. Ja. Vielleicht schwenken wir so zum Ende des Gesprächs nochmal so auf diese etwas höhere Flughöhe ein. Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ist es ein Erzählfaden, ein neudeutsch Narrativ oder ist es wirklich so, dass wir ein Backlash sehen, was Diversity betrifft? Ist es ein echter, substanzieller Backlash oder ist es eher so, dass man es vielleicht ein bisschen unter der Bewusstseinsschwelle weiter die Themen treibt? Also Stichwort USA, da gibt es ja auch Aussagen, die sagen, ja, die Unternehmen nennen es nicht mehr so, wirklich aus echter Sorge, dass sie politische Nachteile haben oder auch wirtschaftliche Nachteile. Unterm Deckmantel wird das gehalten, aber faktisch wird es trotzdem noch gelebt. Was beobachtet ihr in der Hinsicht?
Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Ne? Ja. Ich sag auch immer, du kannst Diversity-Programme streichen, aber Diversity hast du am Ende ja trotzdem noch im Unternehmen. Es werden ja nicht auf einmal alle Leute entlassen, die zu Diversität irgendwie beitragen. Von daher glaube ich, es wird schon noch unter dem Deckmantel gemacht. Inwiefern das aber dann wirklich so ist, kann ich in den USA total schwer beurteilen. Ich glaube aber auch, es ist in Teilen ein substanzieller Backlash, wenn wir jetzt gerade so das Thema Abtreibungsrechte anschauen. Auch das, was wir manchmal Aussagen von bestimmten Politikern in den USA, die sagen, dass Frauen nicht wählen sollten und so weiter. Wenn ich das alles höre, da stellen sich mir die Haare, kriege ich Gänsehaut. Ich habe gerade auch die Peter Thiel Story angehört, den
Wahnsinn.
Podcast. Da dachte ich auch, oh mein Gott, wo sind wir gelandet? Und Frauen sind meistens die ersten Leidtragenden. Von daher mache ich mir da schon auch Sorgen, um ehrlich zu sein, weil wir, würde ich sagen, 21, 22, 23 so weit gekommen sind und jetzt so viel zurückgerollt wird. Und auch wenn es nur unter dem Deckmantel geschieht, finde ich es schon schwierig, dass auch Personen wie ich Angst haben müssen, jetzt in die USA einzureisen, weil ich auf Instagram Anti-Trump bin und bestimmte Dinge poste. Und das, finde ich, spricht schon dafür, dass es nicht nur unter einem Deckmantel ist.
Absolut. Und ich nehme die Frage wirklich nochmal wörtlich auf, wo sind wir gelandet hier in Deutschland? Weil es geht mir genau wie dir, dass man dann sehr schnell rüberguckt und sagt, was alles Schlimmes in den USA passiert. Bleiben wir mal bei unserer Haustür mit dem Kehrbesen. Was würdest du sagen, was passiert in deutschen Unternehmen? Ist da schon so ein Stück weit vorauseilender Gehorsam? Also dass gerade die Unternehmen, die international aktiv sind, sagen, aus Sorge eines zurückgehenden Geschäfts mit USA, fahren die schon Programme zurück, bevor es überhaupt irgendwie, ja, was heißt eingefordert, aber überhaupt zum Thema gemacht wird? Also dass man da schon so eine Rolle rückwärts macht, bevor die Rolle überhaupt im Raum steht? Oder würdest du sagen, nein, also hier ist es noch ungebrochen?
Ungebrochen würde ich es jetzt nicht sagen. Ne? Ich meine, SAP und Accenture sind ja Beispiele dafür, dass sie es schon zurückgerollt haben. Ich glaube, solange in Deutschland jetzt nicht so was passiert wie in den USA, müssen wir natürlich auch alles abwarten, wird das jetzt nicht als vorauseilender Gehorsam passieren. Aber trotzdem merkt man ja, dass es Bestrebungen gibt in die eine oder andere Richtung. Ne? Auch das Thema Abtreibung und so weiter, das seit vor 2-3 Jahren schon umgesetzt werden sollte, hat es immer noch nicht in Gesetze geschafft. Beziehungsweise 218, Paragraph 218 wurde immer noch nicht gestrichen. Von daher, glaube ich,
dass wir die Nase nicht ganz so hochtragen, finde
manchmal. Ja.
Generell, was würdest du sagen, wir haben hier heute einmal über strukturelle Anpassungen gesprochen, sowas wie eine Quote und so weiter. Und natürlich ihr als OMR auch sehr stark das Thema Story, also Role Models, Vorbilder. Was wirkt stärker? Die Story oder die Struktur?
Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen die Struktur, damit es überhaupt passiert. Und wir brauchen die Story, damit sich noch mehr Frauen dazu befähigt fühlen, in Führungspositionen und so weiter zu kommen. Und das auch das Thema Vereinbarkeit und gelebte Vereinbarkeit als Vorbilder zu sehen. Ne? Ich finde diesen Spruch, you can only be what you can see, den finde ich so toll. Weil es ja doch wirklich so ist, dass man anhand von Vorbildern teilweise erst realisiert, welche Möglichkeiten man hat. Und deswegen glaube ich einfach, brauchen wir beides.
Das gilt vor allen Dingen für die breite Masse an Menschen, die irgendwo hin wollen, wo schon jemand war. Für diejenigen, die komplettes Neuland betreten, ist natürlich das mit den Role Models wieder eine andere Geschichte. Wer inspiriert die? Aber ich glaube auch, dass es die Mischung aus Struktur und Story auf jeden Fall ist. Und bleiben wir nochmal beim Story zum Ausgang. Wie schaffen wir es? Und diese Farbnuance ist ja immer noch drin, wenn wir über Diversity-Themen reden, über 50-50. Ganz schnell gleitet das ja ab, auch wenn es nicht faktisch so ist, in so einen jämmerlichen Ton. Ja, also so eine gewisse Opferhaltung, die, ich sag jetzt mal, uns Frauen dann auch unterstellt wird, auch wenn sie gar nicht da ist. Ja. Also wie kriegen wir da so einen Kraftumschub hin von einer wahrgenommenen, nicht echten wahrgenommenen Opferrolle, ne? Stigmatisierung vielleicht auch hin zu einer kraftvollen Position. Ja.
Was mir immer hilft, ist mit Zahlen und Fakten zu kommen. Also, dass zum Beispiel diverse Teams viel innovativer sind, dass sie viel mehr Umsatz machen. Das hilft vielen Leuten ja auch zu sehen, da springt was bei raus. Das ist nicht einfach nur, damit wir sagen können, wir haben diverse Teams und wir haben die Quote erreicht, sondern es hat ja wirklich einen Impact auf Unternehmen und du kannst deine Zielgruppen viel besser einschätzen. Du hast viel mehr Innovationskraft. Und das sind so die Themen, die ich immer in den Vordergrund stellen würde, wenn gesagt wird, ach, ihr seid doch nur in der Opferrolle und ihr macht doch am Ende nichts und es bringt doch eh alles nichts. Für was brauchen wir denn Diversität? Einfach mit Zahlen und Fakten zu kommen, das hilft mir total.
Ich habe die große Freude gehabt, Carsten Schermoli zu Gast zu haben, der ja über Psychologie der Macht ein wunderbares Buch geschrieben hat. Und da ging es auch um die Macht von Netzwerken. Und dann hat er gesagt, also jenseits von Klischees lässt es sich auch wirklich empirisch nachweisen, dass Frauen da wirklich einen Nachholbedarf haben, aus Gründen, aus guten Gründen zum Teil vielleicht aber auch ein gelerntes Verhalten. Und er sagt, diese Frauennetzwerke sind schon mal ein ganz guter Anfang, aber die Kraft liegt natürlich nochmal woanders. Wie stehst du zu diesem Thema Female Empowerment in Kreisen, in die komplett weiblich besetzt sind? Also wirklich weibliche Netzwerke, würdest du sagen, unbedingt wichtig oder wir brauchen noch darüber hinaus was?
Beides. Mhm. Ich finde weibliche Netzwerke unfassbar wichtig, weil dann ganz anderer Erfahrungsaustausch stattfindet als in gemischten Netzwerken. Mhm. Ich empfinde das als viel offener und der Vibe ist einfach ein ganz anderer. Mhm. Es wird direkt erzählt, was nicht läuft und du hast gar nicht mehr so dieses fadenscheinige, alles ist super und ich bin die Beste, Größte, Tollste, sondern zumindest in denen ich mich bewege, in den Kreisen, sind alle super offen, super ehrlich, wollen auch klares Feedback. Und das sehe ich in gemischten Netzwerken nicht so. Aber gleichzeitig muss man sagen, wenn sich nur Frauen über diese Themen unterhalten und immer wieder um dieselben Themen kreisen, passiert auch nichts, weil am Ende Männer in den Führungspositionen sitzen und Frauen nachziehen müssen. Und ich glaube, wir brauchen noch einen Weg, Männer dazu zu überzeugen, sich auch für diese Themen einzusetzen, damit wir Änderungen herbeiführen können, weil das nur unter Frauen nicht passieren wird.
Ich hatte hier neulich auf einer weiblichen Netzwerkveranstaltung Gelegenheit, mit einer Anwältin zu sprechen von einer ganz großen internationalen Kanzlei. Und die war auch Initiatorin eines weiblichen Netzwerks und die sagte, wir machen das so. Wenn wir Veranstaltungen haben, dann ist zu dem offiziellen Teil sind nur die Frauen eingeladen und die Partner kommen danach zu dem informellen Teil, um im informellen Teil auch Dinge zu ermöglichen. Das fand ich eine total smarte Idee. Also da habe ich gesagt, ah, okay, das, was viele Frauen von uns seit vielen Jahren kennen, ja, wir dürfen kommen, wenn die Häppchen und Getränke gereicht werden. Das heißt, genau das. Und die Reaktion war ganz witzig. Also die fühlten sich dann not belonging zum Teil. Und dann könnte man sagen, ja, seht ihr mal, wie es aussieht, wie sie es anfühlt.
Aber wenn sie sich not belonging fühlen, dann ist es ja auch nicht so Sinn der Sache, oder?
Nee, also fühlten sich dann aus dem fachlichen Teil ausgeschlossen. Ja, ist ja meine Erfahrung, würde ich sagen.
Aber interessante Herangehensweise.
Fand ich auch spannend. Was sind konkrete Dinge, die du, wenn du sagst, dass jemand, den das Thema auch umtreibt, jetzt mal egal, ob Mann, Frau, was sind Dinge, wo du sagen würdest, das sind so Schritte, die du gehen solltest, um dein Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, ob jetzt auf eure Bühne oder wo auch immer, was sind Dinge, was sind Wege, was sind Hebel, die helfen können, die eigene Geschichte, das eigene Wissen dazu wirklich nach vorne zu bringen?
Aus meiner Sicht ist der erste und leichteste Schritt immer Instagram oder LinkedIn, weil man da einfach schon mal lernt, Geschichten zu erzählen und zu schauen, auf welche Geschichten reagieren Menschen. Und dann kann man den nächsten Schritt gehen, aus meiner Sicht, und sich in Podcasts platzieren, auf Bühnen platzieren und einfach auch mal so einen kleinen Pitch zu schreiben, warum gehöre ich auf diese Bühne und warum ist meine Geschichte erzählenswert und was können andere Leute davon mitnehmen? Das ist am Ende ja immer so das Ziel. Und worauf wir auch schauen, ne? Was hat die Person zu erzählen und was kann unser Publikum davon mitnehmen? Warum hat sie etwas geschafft? Warum hat sie Reichweite bekommen? Warum ist sie die beste Person, um über Imposter-Syndrom zu sprechen und so? Und diese Fragen sollte man sich selbst einmal beantworten, bevor man auf LinkedIn postet, bevor man einen Podcast-Pitch schreibt oder sich auf Bühnen platzieren möchte. Und ich glaube, dann hat man schon mal sehr viel so Groundwork gemacht, um weiterzumachen. Aber ich finde echt, LinkedIn ist der erste gute Schritt, um zu lernen und zu gucken.
Das ist ein Lern- und Experimentierumfeld. Und ich hatte ganz am Anfang, damit lösen wir den Knoten auch noch auf, dass uns hier auch was verbindet. Wir kamen, das haben wir durch Zufall festgestellt. Ja. Sind nur wenige Kilometer voneinander geboren. Unsere Heimat ist der gleiche Ort oder zwei unterschiedliche Ortsteile. Wie siehst du dieses Stadt-Land-Gefälle? Ist da eins? Und dann wird das unterschiedlich diskutiert? Oder würdest du sagen, das nimmt sich nicht mehr so viel?
Boah, es ist super schwer einzuschätzen. Ich merke schon, dass Leute in meinem Umfeld, die in Städten wohnen, so insgesamt viel aktiver sind, sich selbst zu positionieren, vielleicht auch in Unternehmen arbeiten, die das noch viel mehr treiben und natürlich auch in dieser Medienbubble am Ende aktiv sind, ne? Da bin ich ja nochmal in einer ganz anderen Bubble als viele Freundinnen von mir, die technische Berufe machen und so, wo das gar nicht so gebraucht wird. Deswegen finde ich es sehr schwer einzuschätzen, merke aber in meinem Umfeld, dass in Städten das viel mehr gemacht wird. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde auch sagen, dass da ein Unterschied ist, wie man drauf schaut, ohne da jetzt so eine Klischeeschere aufmachen zu wollen. Ich glaube schon, dass da noch ein Stadt-Land-Gefälle ist. Ja, man müsste sich das dann wirklich mal empirisch anschauen, auch ob es Ost, West, Nord, Süd und so weiter. Am Ende, glaube ich, müssen wir es, wie du es eingangs gesagt hast, unbedingt integral denken. Ja. Also vielleicht die Differenzen erforschen, um sie dann aber möglichst schnell wieder zu überwinden.
Ja.
Ja? Wo werden wir dich sehen, außer auf OMR? Was wird eine Bühne sein, die du vielleicht für dich bespielst demnächst? Sei es eine eigenproduzierte oder vielleicht auch eine eingeladene?
Ich bin auf dem Female Future Force Day in Berlin und dann noch auf dem Business Creator Summit, auch in Berlin. Beides in derselben Woche.
Wow, also eine bewegte Woche.
Ja, im Oktober. Und ansonsten planen wir natürlich viel mit 50-50 und Open Air. Da wird es noch so ein paar Events geben, vorm Festival natürlich.
Kein guter Podcast ohne irgendeine Art gute Fee-Frage am Ende. Also die Diversity-Fee kommt. Welches kleine, größere Problem hätte sie für dich gelöst?
Oh, dass sich die Politik mehr für Vereinbarkeit einsetzt. Mhm. Und auch die Probleme und Herausforderungen von Menschen, die Care-Arbeit leisten, sieht und sich dafür einsetzt. Das wäre so, glaube ich, ein Punkt, der viele andere Punkte lösen würde.
Ich sag mal an der Stelle, dazu wird es bald einen sehr spannenden Gast geben bei Good Work. Also ich danke dir aber erstmal, weil heute warst du mein absolut spannender Gast oder ich durfte bei dir zu Gast sein. Danke dir ganz herzlich, liebe Isa, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, mir auch.
Auch wenn 50-50 vielleicht die Idee transportieren könnte, es ging um Quote. Wir haben es, glaube ich, alle mitbekommen. Isabel Gard spricht nicht von Quoten in erster Linie, sondern einfach um Repräsentanz, um Diversität wirklich zu leben, braucht es die große Bühne. Wir müssen dem Thema Sichtbarkeit geben und genau das tut die Initiative. Und ich fand besonders beeindruckend, wie aus einer kleinen Idee, vielleicht auch einer größeren Idee, eine echte Bewegung wurde und wie tief Isabel inzwischen in das Thema eingestiegen ist. Ach, was rede ich? Es ist zu ihrem Thema geworden und zu ihrer Bühne und das macht sie ganz großartig, finde ich. Also von daher hoffe ich, dass ihr das genauso inspirierend empfunden habt, vielleicht auch für eure eigenen Initiativen, denn das kann ich auch selbst aus eigener Erfahrung sagen. Es fängt manchmal mit einer kleinen Idee an und wird dann plötzlich ganz, ganz groß. Damit Good Work noch größer wird, ihr wisst, was zu tun ist. Ran an die Maus, an die Tasten, 5 Sterne, eine, am liebsten natürlich positive Rezension auf Spotify, auf Apple hinterlassen. Wenn euch was wirklich stört, ihr einen konstruktiven Vorschlag habt, schickt es gerne an info@goodwork-salon.de. Ihr bekommt Antwort, das verspreche ich. Und ganz bestimmt bekommt ihr wieder meine Stimme nächste Woche Donnerstag, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.